Ein ganz herzliches Willkommen bei uns an doch einem etwas frischeren Nachmittag im Oktober. Wir freuen uns von Herzen, dass Sie da sind. Und wir freuen uns, dass wir miteinander einen Nachmittag erleben dürfen, ein wenig Zeit füreinander haben unter dem Wort Gottes, unter seinem Segen. Das Motto des Nachmittags heißt Spurensuche. Das konnte man ja schon lesen im Programm. Und das passt auch zu unserem Jahr. Wir feiern dieses Jahr nämlich unser 90. Geburtstagsjahr unserer Schwesternschaft. Am 6. Januar haben Sie, die Sie dabei waren, schon manches gehört dazu. Und wir möchten, wo sich jetzt der Geburtstag nähert, am 13. November, einfach nochmals ein klein wenig miteinander zusammen sein und ganz schlicht miteinander einen Nachmittag der Begegnung erleben. Gott hat für die Schwesternschaft in den 90 Jahren so viele gute Spuren gelegt, indem er Wege gebahnt hat, vorausgegangen ist und auch mit uns geht. Und dafür sind wir unendlich dankbar. Eine der aktuellen neuen Spuren, die er gelegt hat, ist unsere neue Eidlinger Bibelschule 1270. Die Bibelschule mit 8 jungen Frauen begann schon vor einem Monat. Vielleicht möchtet ihr mal gerade kurz winken. Und jetzt an diesem Wochenende, ganz nagelneu, war das 70er Wochenende. Wenn da noch jemand da ist, kann er gern auch winken. Wir haben ganz viele schöne und ermutigende Stunden hinter uns. Und wir begrüßen euch besonders, die 1270er Eidlinger Bibelschule, und wünschen Ihnen und euch einfach viel Mut bei eurem Training, ob 12 oder 70, mit dem Wort Gottes.
Ja, schön, dass Sie heute aufgebrochen sind und der Spur unserer Einladung gefolgt. Diese erste Stunde steht ja unter dem Thema die Lebensspur finden. Und in der Bibel habe ich auch einen Menschen entdeckt, der scheinbar auch reich war an Mitteln und Möglichkeiten, so einen Sonntagnachmittag oder überhaupt sein Leben zu gestalten und auszukosten. Und trotzdem hat er sich beim Thema Leben auf die Spur nach Jesus gemacht. Davon später mehr. Die Frage ist ja jetzt hier, welche Spur haben wir aufgenommen, um das Leben zu finden? Wo suchen Sie? Auf der Spurensuche in dieser Frage bin ich auf ein Lied gestoßen, das Sie auch in Ihren Liederbüchern finden, und habe dann beim Aufschlagen gemerkt, es ist auch aus dem Archiv unserer Schwesternschaft und nimmt aber trotzdem diese ganz aktuelle Frage auf. Hast du den rechten Kurs für dein Leben? Und Herr Jesus, darum bitten wir dich auch jetzt. Sprich durch dein Wort in unsere Herzen. Nimm alles weg, was uns ablenken will, was uns in Gedanken beschäftigen will. Wir bringen es dir und danken dir, dass du dort hinein Neues schaffen kannst und dass du uns dein Leben da hineingeben kannst. Und darum bitten wir, öffne jetzt uns unsere Sinne, unsere Herzen ganz für dich und dein Wort und rede du. Amen. Ja, mit diesem Bild tauchen wir ein in die Lebenswelt eines Mannes. Sie kennen es vielleicht, es ist ein Maler, Caisse-Décor. Wir haben das oft gebraucht im Religionsunterricht. Und in seiner Schlichtheit sagt es jedoch einiges. Er ist zwar nicht im 21. Jahrhundert geboren, sondern vor ungefähr 2000 Jahren. Aber mit seiner Lebenseinstellung prägt er doch viele Generationen. Ich denke, auch bis heute. Nämlich, Sie sehen es schon, Geld scheffeln, so viel wie möglich und egal auf welchem Weg. Diese Einstellung treffen wir auch unter Zeitgenossen an. Im Blick auf unser Thema, die Lebensspur finden, sind mir bei diesem Mann 3 Fragen wichtig geworden. Was bringt einen Menschen dazu, die Spur von Jesus zu suchen beim Thema Leben? Was bringt einen Menschen dazu? Und eine zweite Frage: Was braucht es, um die Lebensspur in Jesus zu finden? Was ist eigentlich nötig? Und die dritte Frage, die sich mir dann gestellt hat, was bewirkt es, wenn ein Mensch die Spur, die Lebensspur in Jesus gefunden hat? Also was bringt einen Menschen dazu, die Spur von Jesus überhaupt zu suchen? Und von einem Mann in der Bibel ist ausdrücklich gesagt, dass er die Spur von Jesus gesucht hat. Er suchte, Jesus zu sehen. Sie finden das, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben und gern aufschlagen möchten, in Lukas 19. Und wenn wir uns mit seiner Situation dort vertraut machen, dann kommen wir auch dem auf die Spur, was ihn dazu gebracht hat. Vielleicht entdecken wir dabei, dass wir ihm näher sind, als wir vielleicht denken. Zunächst heißt es von ihm nur, und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Er hat es also weit gebracht. Im Rahmen des damaligen Zollwesens muss man sich darunter so einen wirtschaftlich sehr fähigen Unternehmer vorstellen, der von der römischen Besatzungsmacht das Recht bekommen hatte oder gepachtet oder ersteigert hatte, in einem bestimmten Gebiet Gebühren zu erheben. Also das Römische Reich, ja, das war damals schon die Tendenz, die nationalen Grenzen aufzuheben, ein übernationales Reich zu schaffen. Alle sollen es gut finden und natürlich braucht man dazu dann die Landsleute, die mitarbeiten. Es sind alles Völker, die das Reich besiegt hat. Und jetzt musste er natürlich seinerseits zuschauen, dass er nicht nur einen Gewinn erwirtschaftet oder nicht nur auf seine Kosten kam, sondern auch noch für sich selber was hat. Und Oberzöllner hatten dann das Recht, diese Abgaben zu erheben, zu kassieren, entweder weiterverpachtet oder mit Angestellten gearbeitet, die das dann einkassiert haben für sie. Auch das machte sie natürlich nicht zu Freunden ihrer Landsleute, denn jeder wusste, so einer erwirtschaftet in seine eigene Tasche und nimmt es uns damit weg. Und ein zweites, er arbeitet für den römischen Reichsadler und nicht für Gott. In dieser Beschreibung wird nicht erwähnt, wie er dazu gekommen ist, mit dieser verhassten römischen Besatzungsmacht zu arbeiten und als Kollaborateur mit den Feinden Karriere zu machen. Das war ja in dem Fall keine neutrale Bezeichnung für einen Mitarbeiter eines Unternehmens, sondern es war Teil eines Unterdrückungssystems. Und ich habe mich gefragt, wie sah es denn da vielleicht in seinem Stammbaum aus? Was war seine Familiengeschichte? War vielleicht der Vater schon tätig für das feindliche Regime und er ist nur in seine Fußstapfen getreten? Oder ist er gezwungen worden und unter Druck gesetzt? Das muss offen bleiben. Vielleicht konnte er selber solche Fragen auch lange erfolgreich verdrängen und den Preis für seine Karriere scheinbar locker bezahlen, denn hoch war er. Einsamkeit war eine Folge. Er war einsame Spitze. Das sind nicht viele andere. Es bedeutete soziale Isolation, denn man freute sich nicht, ihn zu sehen, wenn man ihn traf auf der Straße. Die Leute haben vielleicht die Seite gewechselt. Und die Frommen verachteten ihn sowieso und schlossen ihn aus der Synagoge aus. Das hieß, die Verantwortlichen sagten, wer so viel Umgang mit den Gottlosen, den Römern hat, der passt nicht in den Gottesdienst. Der kann keinen Platz bei Gott erwarten und auch keine Liebe. Den liebt Gott nicht. Vielleicht war er durch diese Behandlung, durch die jüdische Kirche, hat er vielleicht nur sein Pokerface aufgesetzt und die kalte Schulter gezeigt, so nach dem Motto, mir doch egal, Geld regiert die Welt und diesmal will ich nicht zu kurz kommen. Aber vielleicht waren inzwischen die Jahre ins Land gegangen und der Ruhestand stand an. Manchmal geht es zwar schnell an die Spitze zu kommen, wenn man der Sohn von irgendjemand ist, aber manchmal muss man sich auch langsam und mühsam hocharbeiten. Und dann bricht vielleicht sich erst im fortgeschrittenen Alter, kurz vor oder nach dem Ruhestandsalter oder auf der Spitze der Karriereleiter, die Sehnsucht nach dem Leben Bahn und andere Fragen tauchen auf. Was zählt wirklich im Leben? Was bringt mir all mein Geld, wenn ich sterbe? Wird Gott mir dann gnädig sein? Wer steht dann zu mir? Wo gehe ich hin? Dann fallen die Bewertungen, was wirklich zählt im Leben, vielleicht anders aus. Und unter dieser Perspektive würde ich gerne noch einmal auf sein bisheriges Leben zurückschauen und noch mal fragen, was brachte ihn dazu, auf der Suche nach Leben und Sinn, Jesus auf die Spur zu gehen? Und ich habe mich gefragt, war es vielleicht ein Wunderpunkt in seinem Leben? Wir wissen es nicht. Aber eins wird ausdrücklich erwähnt. Er war klein von Gestalt. Vers 3 in Lukas 19. Und es wird ja von keinem anderen Jünger gesagt, wie groß er war, auch nicht von Herodes oder Pilatus oder einem anderen Zöllner. Aber ausgerechnet von diesem Oberzöllner wird gesagt, dass er klein war. Und ich habe mich gefragt, ob das was zu bedeuten hat. War das vielleicht mindestens ein Wunderpunkt in seinem Leben? Haben andere ihn vielleicht schon als Kind deswegen gehänselt, bloßgestellt und gedemütigt? Ich war ja 11 Jahre an der Berufsschule und da wurden selten die Schüler untereinander beim Namen genannt. Da ging es immer ums Aussehen. Und das war nicht nett. Das war ein Stempel, der kann einen prägen fürs Leben. Wenn das passiert, dann muss man auch sein Pokerface aufsetzen und kann auf keinen Fall zeigen, wie viel es einem ausmacht. Und manchmal versucht man dann, auf andere Weise groß rauszukommen, Macht und Einfluss zu gewinnen und bei nächster Gelegenheit dann anderen überlegen zu sein. Zachäus jedenfalls hat im Bereich Finanzen die Möglichkeit gefunden, aufzusteigen. Und es brachte ihn in eine Lage, in der er jetzt andere klein halten konnte. Er hatte das Geschäft mit der harten Währung fest im Griff, auch wenn ihn das Freunde und eine echte Verbundenheit im Volk Gottes gekostet hat. Aber wer will schon zu den Verlierern gehören? Er wollte nicht mehr zu den Kleinen zählen, mit denen man es halt machen kann. Er wollte zu den Siegern gehören. Und wir wissen jetzt nicht, ob dieser Grund ihn bei seiner Berufswahl beeinflusst hat oder ob es noch was ganz anderes war. Das muss offen bleiben. Aber wir können uns heute fragen, gibt es auch einen wunden Punkt in meinem Leben und was mache ich mit ihm? Wir nehmen uns einfach ein paar Augenblicke Zeit für die Frage, ganz persönlich. Wir dürfen es aber machen, auf jeden Fall, wie Zachäus es eines Tages gemacht hat. Vielleicht war es erst in der zweiten Lebenshälfte, vielleicht schon vorher. Das wissen wir nicht, aber jetzt erfahren wir hier von einer Situation, da brachte ihn sein Wunderpunkt nicht mehr auf die Palme wegen der Gehässigkeit von anderen, auch nicht, machte ihn auch nicht selber gehässig gegen andere, sondern er kletterte auf einen anderen Baum. Sie kennen es schon. Ja, ein Maulbeerbaum. Ganz genau. Und ein Maulbeerbaum ist praktisch für kleine Leute, denn der setzt schon ganz unten Äste an, sodass man da gut hochklettern kann. Und da ging er jetzt hinauf, gab endlich seiner Sehnsucht Raum. Er suchte, Jesus zu sehen. Denn er fragte sich, wer ist der? Wer ist Jesus? Der gehört zwar auch zu diesem besiegten Volk der Juden, ja, die römische Besatzungsmacht war stärker, aber trotzdem hat dieser Mann eine Macht, eine Vollmacht, die sich in Wort und Tat bewies und die offensichtlich Menschen in die Nähe und Liebe Gottes bringen konnte. Denn das war bekannt im jüdischen Land, dass die Begegnung mit Jesus die Menschen froh machten. Richtig froh, nicht nur eine Maske. Und danach hat er Sehnsucht gehabt. Vielleicht wollte er das auch mal wieder erleben. Denn er war ja früher vielleicht auch mal in der jüdischen Jungschar gewesen und hat die Geschichten von Abraham, Isaak und Jakob, von Mose und den 10 Geboten gehört. Aber das war lang her. Inzwischen war viel passiert. Und seine Wunde mag verschüttet worden sein, aber sie war dennoch wirksam, wie so ein fauler Apfel im Korb und drohte sein ganzes Leben kaputt zu machen. Aber dass Zachäus jetzt auf diesem Baum war, zeigt uns, dass er eines wusste. Den Frieden mit Gott und die Heimat nach dem Himmel kann man sich nicht ergaunern und auch nicht verdienen. Und schon gar nicht durch Zusammenarbeit mit dem Feind. Man muss vielmehr werden wie ein Kind und sich blamieren und wenn es sein muss, auf Bäume klettern, wenn man eine andere Aussicht auf sein Leben gewinnen will. Und das bekam nicht der Kaiser in Rom mit all seinen Gesetzen und Erlassen hin. Nein, das Heimweh nach dem Himmel kann nur Jesus schenken, der Heiland der Welt. Solus Christus, in diesem Jahr lernen wir ja sogar Latein. Allein er konnte den Mann, den kleinen Mann auf den Baum seiner Sehnsucht bringen. Und dort wartete er auf Jesus, weil die anderen ihn ja nicht vorlassen wollten und alle wussten, an dieser Straße kommt er vorbei. Und gerade da habe ich mir eine zweite Frage gestellt. Was braucht es, um die Lebensspur in Jesus zu finden? Was würden Sie sagen? Was braucht es? Ja, man braucht Vertrauen. Ja, Mut, anders zu sein, egal wenn auch alle sitzen bleiben, ich steige da hoch. Etwas wagen, genau. Und ich habe noch eine andere Antwort gefunden, die sich ergänzt mit ihren. Es braucht das Wunder der Rettung. Im Bibeltext lesen wir ganz schlicht, wir können es ja mal zusammenlesen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig schnell herab. Das Wunder der Rettung beginnt immer damit, dass ein Mensch erfährt, Jesus sieht mich mitten in einer Menschenmenge. Deswegen machen wir bis heute so ein Pfingstjugendreffen, wo bald 10.000 junge Leute kommen, weil wir damit rechnen. Jesus sieht den Einzelnen und er spricht ihn auch an. Er spricht mich persönlich an, er kriegt das hin. Und er nennt mich beim Namen. Er ruft mich nicht bei meinem Aussehen, noch bei meiner Vergangenheit, meinem Stammbaum oder meiner Familiengeschichte und legt mich darauf fest. Nein, er kennt meinen Namen und nennt mich auch so. Das ist was sehr Persönliches. Stellen Sie sich das mal mit Ihrem Namen vor. Matthias, Salome, ich weiß jetzt absolut nicht, ob hier jemand so heißt. Stellen Sie es mit Ihrem Namen vor. Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Du bist nicht deiner Vergangenheit, noch deinen aktuellen Umständen, noch deiner Zukunftsangst ausgeliefert. Ich bin da, sagt Jesus. Und wenn du willst, dann gehe ich mit dir heute nach Hause oder wohin immer dein Weg dich führt, bis zum Ziel. Wenn ein Mensch das Wunder der Rettung erfahren will, dann braucht es aber auch ein zweites. Und da kommt jetzt alles zusammen, was Sie gerade schon gesagt haben. Es braucht meine persönliche Antwort. Was mache ich damit, dass er gesprochen hat? Ich kann weglaufen oder ich kann ihm antworten. Von Zachäus hieß es oder heißt es, er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Das war seine Antwort. So einfach war es für ihn plötzlich. Als Jesus geredet hat, konnte am Fuß dieses Baumstamms etwas ganz Neues für ihn anfangen. Jetzt war nicht mehr die Körpergröße oder was andere darüber gesagt hatten vielleicht, entscheidend für das, was er tat. Und auch nicht, was sie vielleicht auf dem ganzen Weg bis nach Hause, bis zur Haustür, das sind ja viele Leute mitgelaufen und haben gesagt, bei einem Sünder kehrt er ein. Also Zachäus hat den Text gehört, aber er musste nicht widersprechen und er musste auch nichts dazu sagen. Er hörte es, aber er tat, was Jesus ihm gesagt hatte. Ich muss in deinem Haus einkehren. Darum hat er mit ihm die Haustür aufgemacht und ist mit ihm reingegangen. Das war ihm jetzt möglich. Und ich möchte Sie fragen, haben Sie sowas auch schon mal erlebt, dass Jesus mit Ihnen nach Hause geht? Ich habe das selber mit 18 Jahren so ganz wörtlich so erfahren. Ich war auf dem Weg nach Hause, Jesus hat mit mir gesprochen und dann habe ich tatsächlich vor der Haustür ihm gesagt, gut, dann gebe ich dir jetzt mein Leben. Ich gebe dir mein Herz. Aber dann möchte ich, dass du mit mir auch in diese Haustür reingehst und da was veränderst. Und weil ich das wusste und weil ich es weiß, ich würde ja nicht hier stehen, wenn ich es nicht erlebt hätte, dass vieles anders werden kann, wenn Jesus da mitgeht. Darum habe ich jetzt auch viel später einmal eine junge Frau gefragt, die ich begleite und von der ich weiß, sie kennt die Geschichten von Jesus schon lange, schon als Kind gehört. Sie kennt die gut. Und ich habe sie gefragt, wenn sie in ihrem Herzen jetzt durch die Berichte von Jesus, die Evangelien nennt man das ja, also Matthäus bis Johannes, alles was da drin steht, sind die Evangelien, eine gute Nachricht von Jesus. Wenn sie da so im Herzen durchgehen durch die Geschichten, die sie so kennen, bei welcher Geschichte würden sie stehen bleiben? Zu meinem Erstaunen war es die Geschichte von Zachäus. Dann habe ich gefragt, Sie haben die Geschichte vor sich, Bilder im Kopf. Wer von den Personen sind Sie in der Geschichte? Wo ist Jesus in Ihrem inneren Bild? Was tut er? Was tun Sie? Wie schaut er Sie an? Was sagt er? Und dann hat sie es mir erzählt. Sie hat ganz nah am Bibeltext geantwortet, aber ganz persönlich betroffen. Und dann sind wir mit Jesus, ist sie mit ihm nach Hause gegangen, an den erstaunten Blicken der Eltern vorbei in ihr Zimmer. Und worüber wir dann sprachen, war ebenfalls zum Staunen und brachte Licht in eine längst vergangene Zeit in ihrem Leben. Die hatte aber noch große Auswirkungen auf die Gegenwart. Denn da war von vielen Ängsten die Rede, die sie gelähmt hatten. Und das Wunder der Begegnung jetzt mit Jesus im Herzen konnte ihre Gegenwart verändern, weil sie sogar Licht in ihre Vergangenheit brachte. Das habe ich nicht wissen können, was da passiert. Ich habe ja nur die Fragen gestellt. Aber das war zum Staunen. Alte Ängste konnten erkannt werden und Jesus übergeben im Gebet. Sie konnten es ihm sagen. Und jetzt taten sich neue Möglichkeiten auf. Und das kann man erleben. Da kam was in Bewegung und kommt es bis heute. Und diese Erfahrung brachte mich jetzt zu der dritten Frage. Was bewirkt es, wenn ein Mensch in Jesus das Leben gefunden hat? Zachäus hat erlebt, Jesus ist nicht gegen mich. Auch wenn die von der Kirche das immer zu mir sagen. Dich liebt er nicht. Du mit deiner Weste, das kannst du vergessen. Er ist für mich. Er ist mein Freund. Und sogar die Feinde haben es gesagt. Jesus ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Ja, da war er doch in guter Gesellschaft. Jesus ist mein Freund. Und darum bekam er jetzt einen ganz neuen Wunsch in sein Herz. Ich will auch jetzt ein Freund Gottes werden. So ein Wunsch kann nur Jesus selber schenken, wenn man erkennt, Jesus sieht mich auch als Freund. Im Text lesen wir die Auswirkungen. Was bewirkt es? Wir können es zusammenlesen, wenn Sie möchten. Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Für ihn war es Wirklichkeit geworden, wiedergeboren zu neuem Leben. Das hieß für ihn, ich habe eine neue Familie, da ist Jesus jetzt drin. Und alle, die ihn lieben, gehören dazu. Ich bin geliebt tatsächlich mit meinem Leben. Und ich kriege auch ein neues Herz geschenkt, das jetzt Gottes Wort auf einmal verstehen kann. Jetzt wird es plötzlich, vorher denke ich, 7 Siegel, was geht mich das alles an? Und auf jetzt mit dem neuen Herzen verstehe ich's. Es geht mich was an. Gott spricht zu mir heute. Und ich kann dieses Wort lieben. Ich denke nicht, es ist antik, verstaubt. Ich denke auch nicht, es ist Quatsch oder was für eine Zumutung. Nein, ich kann es erkennen als mein Lebenswort. Und er konnte wieder beten. Ne? Mit Jesus reden nennen wir beten. Und sogar laut vor anderen, da waren ja noch mehr am Tisch. Das konnte er jetzt. Und wenn heute jemand, denke ich, Zachäus fragen würde, ein Freund Gottes werden, wie kann denn das praktisch gehen? Ich denke, er wird vielleicht sagen, Geht dahin, wo Jesus zu finden ist. Such seine Spuren. Und dann lade Jesus in dein Leben ein. Sag's ihm und in dein Zuhause. Er kommt damit klar. Er kann da was machen. Sag's ihm, wenn er mit dir spricht. Und drittes vielleicht, jetzt lies die Bibel und frag nach seinen Lebensregeln. Das macht dich frei. Das macht dich nicht kaputt, das macht dich frei. Denn es war ihm plötzlich eingefallen, was er früher vielleicht als in der Jungschar mal gelernt hat. In den Mosebüchern stand, wenn jemand ein Schaf stiehlt, dann soll er 4 Schafe ersetzen. Also das und noch 4, 4-fach ersetzen. Und darum wollte er jetzt ja auch 4-fach erstatten, wo er jemand was weggenommen hat. Jetzt waren ihm die Augen aufgegangen, wie reich sein Leben mit Jesus ist und dass er nicht zu kurz kommt, wenn er ihn hat. Genau. Und dass er auch nicht alles mehr für sich alleine behalten muss und schon gar nicht anderen wegnehmen muss. Jetzt würde er vielleicht sagen, lebe für Gott und deine Mitmenschen, nicht gegen sie. Lebe für ihn und sein Reich, das ist auch übernational, aber es nimmt die Unterschiede nicht weg. Keine Gleichschaltung. Du darfst sein, wer du bist, mit deiner Kultur, mit deiner Herkunft, mit deiner Familie. Aber ich nehme dich rein in ein Reich, das tatsächlich ewig Bestand hat. Leb für ihn, nicht für das Römische Reich deutscher oder anderer welcher Nation auch immer. Und viertes, lass los, was andere dir angetan haben. Egal, ob es schon lange her ist oder erst heute Morgen war. Gib ihm deinen Schmerz. Er kann dich heilen. Er kümmert sich darum. Und lass auch los, was andere dir, was du anderen angetan hast, als Folge vielleicht darauf, als Reaktion. Gib ihm deine Schuld und trag sie nicht länger wie einen schweren Stein mit dir herum. Er hat dafür bezahlt, vollständig. Da brauchst du nichts mehr abbezahlen. Und überlass Jesus deinen wunden Punkt, denn er macht ein Wunder der Rettung daraus, dass du nur staunen kannst. Und dafür ist es nie zu spät, ob du schon alt und hilflos bist oder noch jung und trotzdem irgendwie alt aussiehst. Wenn er in dein Herz und dein Zuhause kommt, dann hat dieses Haus Rettung erfahren. Dann muss nichts mehr zwischen dir und ihm stehen. Weder Geld noch was anderes. Denn der Menschensohn, Jesus, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. So können wir es da lesen. Und selbst wenn Skeptiker schon mit ihren Kommentaren auf dich warten, ne, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, so nach dem Motto, oh, wart nur ab, diese Euphorie wird dich auch wieder verlassen. Diese Anfangsbegeisterung, das kannst du vergessen. Du wirst auch wieder bequem. Und du wirst auch wieder enttäuscht. Dann sage ich ihnen, könnte Zachäus sagen, kann sein. Ich weiß nicht, was noch alles kommt. Aber dann rechne ich damit, dass Jesus sich nicht ändert. Und dass er mich da findet, wo ich mich dann hin verlaufen habe. Und dass er mich dort anspricht. Und dann fange ich eben wieder an, auf ihn zu hören. Für mich heißt Alter, könnte er sagen, ich will nie aufhören, anzufangen mit Jesus und ihm zu folgen. Jetzt ist hier Cora hochgekommen. Sie ist eine Bibelschülerin unseres neuen 12er-Modells. Das heißt, sie bleibt länger als ein Wochenende. Vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Und sie ist vor einem Monat aufgebrochen und hier angereist. Und sie erzählt uns jetzt, wie sie die Spur zum Leben in Jesus gefunden hat und wie sie das Wunder der Rettung in Jesus erfahren hat. Vielen Dank.
Ja, mein Name ist Cora Schäfold und ich möchte euch erzählen, wie Jesus in mein Herz und in mein Zuhause kam. Ich bin die älteste von 4 Kindern und das einzige Mädchen. In einem katholischen Elternhaus bin ich aufgewachsen. Ja, und meine Mutter war viel zu Hause, hat auf uns Kinder aufgepasst. Mein Vater meist nur am Wochenende, denn der war in Berlin arbeiten. Wir haben in Stuttgart gelebt. In meinem Elternhaus erlebten wir Kinder eine autoritäre Erziehung. Das zeigte sich unter anderem darin, dass es zu Hause viel Streit gab. Ich wurde selten oder nie in den Arm genommen. und ich habe viel Aggression und Ablehnung erlebt. Als ich 15 Jahre alt war, hatten sich die Fronten in meiner Familie verhärtet, besonders zwischen meiner Mutter und mir. Ich konnte nicht einmal Mama zu ihr sagen. Ich fühlte mich auch nicht geliebt. Ich verlor den Halt in meinem Leben und ich hatte das Gefühl, einfach zu fallen. Ich dachte, mein Leben hat keinen Wert und deswegen wollte ich auch nicht mehr leben. In dieser Zeit vertraute ich mich dem Pflegesohn meiner Pflegefamilie an, oder die wurde dann meine Pflegefamilie, und ich habe mich dann auch direkt dann auch an die Nachbarin gewendet, die dann meine Pflegemutter wurde. Ja, sie bot mir an, dass ich bei ihnen übernachten darf. Und es tat mir so gut, dass ich dort bleiben wollte. Und sie hat es dann auch erlaubt. Aber meine Eltern waren natürlich dagegen. Wie sieht es denn dann für die Außenwelt aus? Das macht man doch nicht, seine Tochter bei den Nachbarn abzugeben. Aber sie haben dann erkannt, dass es mir wirklich schlecht ging. Meine Pflegeeltern hingegen nahmen mich auf wie ihr eigenes Kind. Sie erzählten mir von Jesus. Sie gaben mir Bibelverse. Und sie lebten mit Jesus in einer Beziehung. So etwas war mir total fremd. Sie nahmen mich in den Arm und ich erlebte das erste Mal Liebe und Geborgenheit in dieser Familie. Gleichzeitig hatte ich aber auch Angst. Angst, alles zu verlieren und wieder abgestoßen zu werden. Mit 16 Jahren musste ich mit meinen Eltern nach Ostern in den Urlaub fahren. Wir waren in Münster zu einem großen Familientreffen. Die Kinder bekamen Kinderbetreuung, die Jugendlichen haben Karten gespielt und die Erwachsenen waren auf kirchenpolitischen Vorträgen. An einem Donnerstag wurden alle Jugendlichen zu einem Jugendgottesdienst eingeladen. Was ich auf diesem Gottesdienst erlebte, habe ich in einer Mail geschrieben an meinen Pflegevater und meine Pflegemutter. Ich lese Ihnen da jetzt ein Stück draus vor. Es ging um das Zusammenleben mit Gott, um das Vertrauen, das man dafür aufbringen muss. Es wurden Filmausschnitte gezeigt und dann darüber erzählt, dass Gott einen immer festhält. Es war so schön davon zu hören, dass ich weinen musste. Es ging irgendwie nicht anders. Und da wurde die Geschichte von den Jüngern erzählt, die im Boot sitzen und eine Gestalt über das Wasser kommt und sie sich im Sturm fürchten. Wie fühlt man sich? Wie wird einem zumute? Es war spannend, die Geschichte so erzählt zu bekommen. Sie packte mich richtig. Danach wurden wieder einige Filmausschnitte gezeigt. Es ging immer um Gott. Einmal um Unsicherheit, um Wut, um Sehnsucht und Unverständnis. Und diese Szenen waren wie, als wäre ich das, die so unsicher, wütend auf Gott, sehnsüchtig und unverständig über ihn ist. Ich will glauben. Dann wurde die Geschichte von Jesus aus seiner Sicht erzählt und über den Unglauben des Petrus. Ich fühlte mich wie Petrus. Und jetzt wurde ein weiterer Filmausschnitt gezeigt, aus Twilight, ein Film. Da sprachen die Charaktere: Vertraust du mir? Theoretisch ja. Das geht gar nicht, sprach der Pfarrer in seiner Kurzpredigt. Man muss Vertrauen in der Praxis tun, nicht theoretisch. Man kann nicht einfach sagen, theoretisch ja. Man muss Vertrauen schenken. Und dann kam ein stilles Gebet. Man konnte nach vorne zum Altar gehen und als Zeichen eines Schrittes mit seinem Vertrauen zu Gott ein Weihrauchkorn in die Kohle legen. Das habe ich gemacht. Ich will Gott vertrauen. Ich weiß, dass das schwer ist. Ich wollte es schon an Ostern tun. Da habe ich ein Bild von meinem Herzen im Kopf gehabt. Vor meinem Herzen liegt ein schwerer Stein, der weggerollt wurde und auf dem ein Engel sitzt. Da konnte das Vertrauen aus meinem Herzen zu Gott strömen. Ich brauchte nur noch einen kleinen Anstoß, etwas, das mich nicht davon abhält, etwas, das mich fasziniert von Gott macht und meine Angst in den Hintergrund drängt. Aber ich gehöre dir, habe ich heute gebetet, mehr nicht. Darf ich Gott so nahe treten? Ich bin so unsicher und Angst habe ich jetzt auch wieder. Soweit meine Mail. Nachdem ich diesen Gottesdienst erlebt habe oder in dem Gottesdienst mein Leben Gott gab, erlebte ich zum ersten Mal Lobpreis in den Liedern, die wir dort sangen. Und ich hatte zum ersten Mal auch Frieden und Freude verspürt. Das Fallen hatte ein Ende. Ich war aufgefangen. Als ich zurück in meine Pflegefamilie kam, bastelte mein Pflegevater eine Karte für mich. Auf der Vorderseite stand Neugeboren am. So bewarb nämlich das Deutsche Rote Kreuz, wie man da sehen kann, ihre Blutspendeaktion. Im Text steht, dass man sich seine Geburt nicht aussuchen kann. Jedoch kann man für sich entscheiden, ob man in Christus neu geboren werden will. Dieser Text sprach mich in meiner Situation ganz persönlich an. Ich bin geboren an einem Donnerstag am 12. April 2012. Auf der Rückseite stand: Am Kreuz beginnt der Frieden, der bis in die tiefsten Schichten der Seele einzieht und der uns heilt. Und ich wusste, das galt mir. Ich hatte immer noch Angst. Aber jetzt war auch Vertrauen da. Und meine Beziehung zu Jesus wuchs, besonders auch durch meine Pflegeeltern. Zwischen 16 und 18 besuchte ich ab und zu den Jesus-Treff in Stuttgart. Und auch das Pfingstjugendtreffen habe ich dann kennengelernt. Ich besuchte zusätzlich auch noch eine systemische Familientherapie. Für meine Mutter bedeutete die Therapie, dass ich krank war. Für mich jedoch bekam diese Therapie eine ganz andere Bedeutung. Sie bedeutete Wachstum. Ich merkte, wie wütend und verbittert ich gegenüber meinen Eltern und besonders meiner Mutter war. Aber als ich 18 war, circa 2,5 Jahre, nachdem ich Jesus mein Leben gegeben habe, wurde es mir wichtig, meiner Mutter zu vergeben. Es hat lange gedauert, dass ich ihr vergeben konnte, und Jesus hat das ganz sicher in mir bewirkt. Aber ich wollte es ihr auch laut aussprechen, es ihr offenbaren. Es war ein wichtiger Schritt für mich, Vergebung auszusprechen. Auch wenn sie es nicht wirklich an sich heranlassen konnte, hat es mir erneut tiefen Frieden geschenkt, als wäre von mir eine weitere Last abgefallen. Nach meinem Abitur wollte ich Jesus noch besser kennenlernen. Ich machte jedoch zuerst eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin in Kirchheim-Nürtingen. Da bin ich auch ganz vielen Eidlinger Schwestern begegnet. Nach meinem Abschluss im September stand meinem Wunsch, in die Bibelschule zu gehen, nichts mehr im Weg. Ich bin wirklich gespannt, was Jesus in meinem Leben noch vorhat. Ich will ehrlich sagen, ich wüsste nicht, ob ich noch am Leben wäre, wenn Jesus nicht durch Menschen in mein Leben getreten wäre und mir so ein neues Zuhause geschenkt hätte. Ich bin Jesus so dankbar dafür. Und deswegen kann ich getrost mein ganzes Leben in Gottes Hände legen.
Ja, vielen Dank, dass Sie uns Einblick gegeben haben in Ihr ganz persönliches Osterwunder, nenne ich es mal. Und bei Ihrem Erzählen fiel mir ein Satz ein, den ich mal gehört habe, gerade im Blick auf Ostern: Der den Rollstein vom Grab Jesu wegbewegen konnte, der wird auch fertig mit den Brocken in deinem Leben. Das können Sie bestätigen jetzt, oder?
Auf jeden Fall. Also, ob es jetzt ein Stein der Bitterkeit oder des Hasses ist, auf Menschen oder auf Gott, oder abgrundtiefer Trauer oder Unsicherheit, Gott kann uns diesen Stein vom Herzen nehmen. Ja, und wir können ihm unser Vertrauen schenken, trotz unserer Ängste.
Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Cora hat ihren Stein nochmal symbolisch am Kreuz abgelegt. Und wir wollen uns jetzt auch Zeit nehmen, um auf unser Herz zu hören, ob es da auch irgendeinen Stein gibt, der noch die Tür im Herzen geschlossen hält. Wir können Jesus bitten, dass er ihn da wegnimmt und dass das Vertrauen und die Liebe zu ihm da rausströmen kann, ihm entgegen. Dann sind Jesus keine Grenzen gesetzt. Er will uns helfen, auch den Stein wegzubringen. Was es auch ist, wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit für ein persönliches Herzensgespräch in der Stille. Ja, wenn wir die Lebensspur in Jesus gefunden haben und damit auch ein neues Zuhause in ihm, dann kann man andere dorthin einladen. Und jede dieser Bibelschülerinnen, die jetzt angereist sind, hat da ihre eigene Geschichte mit ihm. Und sie alle gehören darum jetzt auch alle zu seinem Einladeteam. In ihrer Zeit werden sie auch aufbrechen, um andere mit einzuladen. Und Schwester Dorothee Krupp als Leiterin der neuen Bibelschule sagt uns jetzt Genaueres dazu. Und wir schauen uns einfach schon mal die Gesichter dazu an, die da aufbrechen werden. Und sie wird uns sagen, wo es hingeht.
Neugierig? Ja, wir sind neugierig aufs Leben, deshalb sind wir zusammen unterwegs. 12 Monate intensiv Jüngerschaft leben. Jüngerschaft heißt Jesus nachfolgen. Gucken, was er gemacht hat und in seiner Kraft mit seinem Heiligen Geist genau das Gleiche tun. Und Jesus hat bei seiner Verabschiedung gesagt, geht in die ganze Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Also das, was der Zachäus erlebt hat, das ist wunderbar, aber das ist mir zu wenig. Das soll jeder Mensch erleben. Und wir gehören jetzt auch zu dem Einladeteam, weil wir sind quasi kleine Zachäuse. Wir haben alle unsere eigene Geschichte mit Jesus und wir wollen die gerne weitergeben. Und wir werden im Februar nach Mecklenburg gehen. Ich war selber ein paar Jahre in Mecklenburg und das Krasseste, was ich erlebt habe, war, kommt ein junger Mann zum ersten Mal in die Kirche rein. Ich habe ihn gefragt, ob er beim Krippenspiel einfach mithilft. Sagt er, ja, war noch nie in der Kirche, kommt rein, sieht das Kreuz. Wer ist denn der Nackte da am Kreuz? Und es war ernst, er wusste es nicht. Mecklenburg ist ein Landstrich in Deutschland, da wissen viele Menschen nicht mehr, dass es Gott gibt. Sie haben vergessen, dass es Gott gibt. Und sie haben aber eine Sehnsucht nach Leben. Die sind auch neugierig auf Leben. Und vor dem Haus, wo ich gewohnt habe, war eine Bushaltestelle. Man sagt da so schön eine Busse. Und an der Busse ist richtig viel Alkohol getrunken worden. Sehnsucht nach Leben. Wenn ich meinen Lebensdurst nicht bei Jesus still, dann still ich ihn halt irgendwie mit Alkohol oder anderen schönen Dingen. Die helfen auch kurzfristig, aber eben nur kurzfristig. Und wir würden gerne im Februar nach Mecklenburg gehen und zusammen mit Mecklenburgern, da gibt's auch Christen, und die freuen sich, wenn andere Christen dazustoßen und wir werden dann zusammen so eine Art Mini-Freizeit machen und dann werden wir morgens zusammen Bibel lesen und beten und vorbereiten und abends werden wir in andere Dörfer strömen und Jugendabende machen, für Kinder werden wir Programme machen. Und Sie ahnen es schon, natürlich kostet es Geld. Also erstmal die Fahrt da hoch, das sind von hier 850 Kilometer. So kann man sich ausrechnen, kostet schon ein bisschen was. Dort wohnen kostet auch was. Und wir sind fleißig dabei, Geld zu verdienen, aber vielleicht haben Sie auch Lust, uns zu unterstützen. Auch die Christen in Mecklenburg. Es ist wirklich so, das ist eine Gemeinde, da kommen die Ärmsten der Armen in die Gemeinde. Die haben oft gar nicht viel Geld. Also da sieht es anders aus in den Gemeinden. Und die freuen sich, wenn wir sie auch mit unseren Gaben unterstützen. Und wir haben gedacht, sind Sie heute alle da? Vielleicht legt Ihnen das Gott aufs Herz, dass Sie sagen, hey, die Truppe unterstützen wir. Wenn Sie das machen wollen, werfen Sie einfach am Ausgang was ins Kessle, sagt der Schwab. Also gucken Sie nochmal genau an und wenn Sie Lust haben, beten Sie auch für uns. Freuen wir uns. Wir sind neugierig auf das, was Gott tun wird und gehen dann mal los, ne? Also, los geht's.
Ich habe noch gehört, es gibt auch, man kann das auch mit einem süßen Gruß verbinden.
Oh, sorry, also, jetzt habe ich was vergessen. Und gerade rechtzeitig ist unsere Konditormeisterin eingetrudelt. Also, ich habe ja gesagt, wir wollen uns auch selber Geld verdienen. Ihr habt ganz fleißig, nicht gebacken, sondern wie sagt man eigentlich?
Pralinen hergestellt.
Okay, wir haben Pralinen hergestellt. Die sind echt Deluxe. Und die können Sie da draußen mitnehmen. Also Sie können einmal einfach sowas geben. Und wenn Sie wollen, können Sie noch was drauflegen, draußen vor der Tür und dann noch ein Tütchen mitnehmen. Also einfach schmecken und geben. Und wir gehen.
Und wenn Sie denken, ich möchte mir die Gesichter gerne auch merken, dann gibt es am Ausgang draußen solche Kärtchen, die können Sie mitnehmen, für die Einzelnen beten, wenn Sie wollen. Oder einfach dran denken, dass Sie dort dann hingehen und auch hauswirtschaftliche Schülerinnen gibt es Karten dafür. Die stellen sich ja beide Gruppen heute Abend um 5 Uhr dann beim Lobpreisabend noch persönlich vor. Ja, wir beten jetzt einfach für dieses Projekt und auch für unsere neue Woche. Herr Jesus, wir danken dir, dass du sagst, ich bin bei dir. Ich gehe mit dir jeden Schritt. Ich lasse dich nicht allein. Ganz egal, ob es dir gut geht oder weniger gut. Ich bin bei dir als das Leben und als dein Zuhause, das dir niemand nehmen kann. Und darum bitten wir, dass diese Gruppe dieser neuen jungen Bibelschülerinnen, die sich aufmachen wird im Februar nach Mecklenburg-Vorpommern, wo die Menschen dieses Zuhause nicht kennen, viele von ihnen, keine Ahnung haben, dass du auf sie wartest und dass sie mit ihrer Sehnsucht einen Platz haben in deinem Herzen, dass das einen Sinn hat, dass sie sich sehnen nach Leben und dass du das beantworten willst in ihrem ganzen weiteren Leben. Herr, wir bitten, dass du jetzt schon Herzen öffnest, dass sie nicht wie Stein sind, sondern dass du diese Steine von ihren Herzen nimmst und dass dein Wort, das sie dann dorthin bringen, dein Leben, dass sie es aufnehmen können und dass es dort aufwächst und gute Frucht bringt, die in Ewigkeit bleibt. Wir danken dir, dass du das tun willst und dass wir nicht vergeblich jetzt dich das bitten, sondern du uns hörst. Wir danken dir auch, dass du mit jedem von uns einen Plan hast und einen Platz in deinem Herzen für uns hast. Bitte mach uns dafür offen, dafür froh und gib uns den Mut, aus der Reihe zu treten, unsere Steine bei dir abzulegen oder jemanden zu bitten, uns zu helfen, wenn es nicht alleine geht. Denn du hast uns einander gegeben zur Unterstützung. Wir danken dir, dass du jetzt siehst, was wir brauchen und dass du uns beschenken willst an diesem Nachmittag hier auf dem Gelände, aber auch dorthin, wo wir nach Hause gehen, dass du dorthin mitgehst und Neues schaffst in uns und durch uns. Und dafür bitten wir um deinen Segen. Herr, segne uns und behüte uns und lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht freundlich über uns und gib uns deinen Frieden. Wir danken dir dafür. Amen.